Ich werde euch nicht den Gefallen tun, so kurz zu reden wie die Jungs, die vorher hier waren. Also es dauert ein bisschen länger, aber ist, glaube ich, nicht schlimm. Ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht und will euch mal fragen, was euch dazu einfällt. Wenn ihr das erste Bild einmal zeigt, wenn das klappt, dann sieht man einige Menschen und dann wollen wir einmal gucken, ob es geht. Hängt es oder klappt? Fällt jemand bei diesen Menschen irgendwas auf? Sportler ist richtig. Oder ehemaliger Hoeneß war auch Sportler. Also früher, aktiv, gut. Ein guter Sportler. Betrüger. Betrüger. Ja, es ist vollkommen richtig. All diese Menschen, die dort abgebildet sind, fielen dadurch auf, dass sie große Erfolge erreicht haben und auf der anderen Seite tief gefallen sind, weil sie ihre Erfolge auf eine Art und Weise erreicht haben oder Dinge getan haben, die ans Licht kamen, die eben schlecht waren. Oben sieht man auf dem ersten Foto Jan Ullrich und unseren amerikanischen Spitzenradler Lance Armstrong. Beiden wurden alle Siege aberkannt. Lance Armstrong, ein ganz gravierender Fall, tief gefallen, Jan Ullrich vor kurzem auch in der Presse negativ nochmal aufgefallen, hat den Fall schlecht verkraftet. Rechts Marion Jones, dreifache Olympiasiegerin von Sydney, wurde des Dopings überführt, unter Tränen hat sie das gestanden, musste ihre Medaillen abgeben. Die beiden Läufer gehörten mit zu vier Läufern, die im Spitzenfeld mitlaufen, wurden des Dopings überführt. Und Uli Hoeneß haben wir alle mitbekommen. Bei dem war es jetzt nicht Doping, finanzielles Doping, sage ich mal, was ihn ins Gefängnis gebracht hat. Jetzt könnte man den Kopf schütteln und denken, die bösen Buben oder Frauen, je nachdem. Aber ich denke, ich habe das jetzt nicht gemacht, um die Leute nur schlecht zu machen, sondern ich möchte den Bogen zu uns schlagen, weil ich denke, die Krise beginnt nicht bei den Sportlern, sondern bei uns in unserem Herz. Dass es manchmal schneller geht, dass man so gefragt ist, bin ich ehrlich oder nicht, als man sich das vorstellt. Ein Busfahrer, ein Pastor erlebt es, als er im Bus einsteigt, dass er dem Busfahrer, er hat leider nur einen größeren Schein, der Busfahrer meckert dann zwar, aber er wechselt, er setzt sich auf seinen Platz und merkt, dass ihm der Busfahrer zu viel Geld rausgegeben hat. Und der Pastor überlegt, ist das jetzt eine günstige Fügung, ist das eine Kleinigkeit, die nicht so wichtig ist, oder ist es eine Gelegenheit, echt ehrlich zu sein und sich zu beweisen? Und ihr kennt das genau, wenn ihr das mal erlebt habt, dann hat man im Kopf viele Gründe, warum es gerade heute vielleicht gut ist, dass das nicht nötig ist, zurückzugeben. Der Pastor ist aber innerlich dann doch bewegt und geht irgendwann zu einem Busfahrer und sagt, es tut mir leid, Sie haben mir zu viel Geld rausgegeben. Und dann sagt der Busfahrer, ja, das weiß ich. Ich war gestern in Ihrer Kirche und Sie haben über die 10 Gebote gepredigt und ich wollte hören, ob Sie sich selber an das halten, was Sie predigen. Also wenn ihr nächstes Mal zu viel Geld rausbekommt, die Leute kennen euch und wissen, dass ihr in die Kirche geht, achtet drauf, vielleicht steckt mehr dahinter, als ihr vermutet. Trotzdem lohnt es sich, ehrlich zu sein. Man sieht, es gibt manchmal in unserem Leben einen Unterschied zwischen unseren Idealen, was wir verkündigen, und dem, was wir in der Woche leben, den Werten. Schön ist, wenn das zusammenfällt, das klappt aber nicht immer so. Darum wollen wir uns heute nicht nur mit diesen Menschen beschäftigen, sondern in unser Herz schauen, weil ich denke, das hat auch was mit uns zu tun. Ich habe es jetzt mal auf die Arbeitswelt beschränkt, aber man kann das auch für alle anderen Bereiche übertragen. Ich habe das Thema genannt On the Job, Integrität, also Integrität im Beruf, aber ich glaube, das gilt auch im Alltag. Wir wollen das anhand des Josef an drei Gedanken uns anschauen. Den ersten Gedanken habe ich überschrieben, lebe zur Ehre Gottes. Also ihr habt vielleicht von letzter Woche noch Erinnerungen, Josef schickt im Auftrag des Pharaos Leute nach Kanaan, die seine Familie holen. Sie kommen jetzt wirklich an. Und Josef, letzte Woche haben wir gehört, sie haben sich wiedergesehen, um die Arme gefallen, sie waren glücklich. Und jetzt sagt Josef ihnen, was sie dem Pharao sagen sollen. Sie haben nämlich Vieh braucht Gras und sie sollen das dem Pharao sagen, dass er sie nicht in eine Gegend steckt, wo es nichts für die Tiere zu essen gibt. Zudem hatten Ägypter ein bisschen Probleme mit Viehhirten, die waren nicht gut angesehen. Damit das nicht Probleme gibt, sollen sie ganz ehrlich sein und alles sagen. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, gekürzt, die Verse 5 bis 12. Der Pharao sagte zu Josef: Deine Familie ist jetzt zu dir gekommen, das ganze Land steht dir zur Verfügung. Lass deine Familie im besten Teil Ägyptens wohnen, sie können sich in der Provinz Goschen niederlassen. Und dann eine kurze Unterbrechung. Danach führte Josef seinen Vater Jakob herein, stellte ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Er versorgte seinen Vater und seine Brüder auch mit Nahrung nach der Größe ihrer Familien. Also der Pharao gibt dem Volk Israel eine Zukunft und er lässt sie sogar in dem besten Land, im besten Teil des Landes wohnen, wo der Nil lang fließt, wo es grün ist, wo man das Tier versorgen kann, die Tiere versorgen kann. Was der Pharao nicht wusste, aus den 70 Leuten werden mal viel mehr, was dann später zu einem Problem wurde für den Pharao aus seiner Sicht. Aber er gibt ihnen eine Zukunft und Jakob, erfahren wir in der Geschichte, darf den Pharao segnen. Das ist ein Vorrecht. Normalerweise ist ja der Pharao der Höhere und hätte Jakob segnen müssen. Aber weil Jakob so alt ist und der Vater von Josef, vor allem wahrscheinlich wegen seines hohen Alters, darf er den Pharao segnen, ein besonderes Vorrecht für Jakob, das der Pharao scheinbar gerne in Anspruch nimmt. Was man bei dem Josef aber sieht, das finde ich eben interessant, darum habe ich das heute so als Thema genommen, ist, dass Josef als Privatmann und als Premierminister, das passte so zusammen, seine Ideale und seine gelebten Werte, die haben sich nicht getrennt, sondern er hat versucht, das zusammenzubringen. Man sieht das an einigen Kleinigkeiten. Der Josef war ein integrer Mann. Er hat also diese Macht, die er jetzt hatte, nicht ausgenutzt, um den Pharao zu manipulieren. Er hat nicht das Beste für sich herausgeholt, indem er irgendwie gemauschelt hat oder dem Pharao was vorgemacht hat. So, er war ganz ehrlich. Und als später die Menschen ihr Getreide, ihr Vieh verkaufen und später ihre Grundstücke verkaufen, und sogar sich selber verkaufen, weil sie so Hunger haben, heißt es von Josef, Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. Und man erfährt nirgendwo, dass Josef irgendwas abgezweigt hat, wie das manchmal in manchen Situationen ist, wenn man Macht hat, dann versickert ja manchmal irgendwo Geld in irgendwelchen schwarzen Kassen oder im eigenen Geldbeutel. Von Josef erfährt man all sowas nicht. Er hat sich scheinbar nicht zu Schulden kommen lassen. Die Frage ist, warum? Weil im Leben des Josef, ich habe nichts gemacht, nur gesprochen, weil im Leben des Josef deutlich wurde, er war integer, er hat sein Leben in dem Bewusstsein geführt, dass eben Gott da ist, er war loyal gegenüber Gott. Als zum Beispiel die Frau des Potiphar ihn verführen will, sagt er, sollte ich gegen Gott sündigen? Ihm war bewusst, er muss sich vor Gott verantworten für Dinge, die er in seinem Leben handhabt. Er sagt den Leuten, Gott hat mich an diese Position gesetzt. Ihm war immer bewusst, dass Gott irgendwie im Spiel ist. Und Josef wollte Gott die Ehre geben. Das wird in seinem Leben deutlich. Man könnte das vom Neuen Testament mit dem Wort aus Kolosser auffangen. Da sagt Paulus im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, oder auch ich, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für den Menschen. Also das war etwas, was Josef ausgezeichnet hat. Er wusste, ich möchte mein Leben zur Ehre Gottes leben und darum werde ich manche Dinge nicht tun und manche Dinge tun, die richtig sind und manche Dinge, die eben falsch sind, werde ich lassen. Also Josef nochmal. Der wusste, es gibt keine Abkürzungen, keine Tricks, wie man besser durchkommt, keine Alternativen, die so ein bisschen zwielichtig waren, sondern er war geradlinig. Und jetzt sind wir bei dir und mir, wie das bei uns aussieht. Sind wir Menschen, die Integrität leben, auch dann, wenn es zum Beispiel niemand sieht? Also wenn ich nicht in der Gemeinde bin, zu Hause, bin ich dann ein integrer Mensch, bei dem Werte und also meine Werte und meine Ideale zusammenfallen. kannst du dich selber prüfen, ob das bei dir so ist. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Weiß jemand, was das ist? Natürlich. Die Freiheitsstatue, genau, in New York. Und das Interessante ist, irgendwann ist mal einer mit dem Hubschrauber drüber geflogen, hat ein Bild von oben gemacht und jemand hat sich dann gewundert und hat den Kopf von dieser Figur angeguckt und hat gesagt, eigentlich interessant, als diese Figur gemacht wurde, konnte der Bildhauer noch nicht damit rechnen, dass je ein Mensch in der Lage ist, von oben auf diese Figur zu gucken, wenn die mal aufgestellt ist. Weil damals gab es keine Hubschrauber oder Flugzeuge. Die einzigen, die von oben drauf guckten, waren Seeschwalben und andere Vögel. Und trotzdem hat er gemerkt, dieser Bildhauer hat den Kopf von oben mit der gleichen Einstellung, guten Einstellung, mit dem gleichen Fleiß, Ordentlichkeit ausgeführt, wie alle anderen Teile der Figur, wie die Fackel oder die Arme, das Gewand. Also als hätte er mal geahnt, dass irgendwann mal einer drüber fliegt, hat er aber nicht, sondern der war Künstler genug, dass er alles mit der gleichen Intention, mit der gleichen Absicht, künstlerischen Finesse, ihr wisst, was ich meine, gemacht hat, weil es ihm so wichtig war, dass es ordentlich ist. Wisst ihr, man kann das jetzt übertragen, lebe ich mein Leben so, dass ich in Verantwortung vor Gott lebe, dass er drauf gucken kann sozusagen, das tut er auch jetzt nicht, um uns Angst zu machen, aber lebe ich das auch im Blick, im Wissen, dass einer von oben auf mein Leben guckt. Lebe ich auch im Verborgenen übereinstimmend mit dem, was ich rede und sage und was ich vielleicht in der Gemeinde gebe, was ich vor anderen Menschen eben vertrete. Ich finde, das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Bin ich echt, bin ich integer? Ich kenne euch nicht, also nicht alle gut. Ich merke, dass es mir nicht gelingt, immer integer zu sein. Ich stehe also jetzt heute nicht hier, weil ich das kann, sondern weil ich da auch lernen muss, dass das nicht auseinanderfallen soll. Das ist nicht so einfach. Das beginnt bei Kleinigkeiten, die dir und mir begegnen. Wenn ich ein Gespräch wiedergeben soll, das ich gehört habe oder ein Erlebnis, gebe ich es so wieder, wie es wirklich gewesen ist, bleibe ich bei den Fakten. Wir sind schnell dabei, Dinge auszuschmücken, schön zu reden, für uns so darzustellen, dass wir gut wegkommen. Vermeide ich Übertreibung, wenn ich Dinge rede? Mogle ich mich durch bei der Arbeit, im Studium? Bin ich unehrlich? Gebe ich Gott Ehre? Tue ich das, was ich Menschen zugesagt habe? Wie oft habe ich Menschen vielleicht versprochen, für sie zu beten und habe später festgestellt, ich habe es vergessen. Das ist eigentlich schade. Dann bräuchte ich es ja nicht versprechen. Und ich vermute, dass es nicht nur mir so geht, dass wir manchmal Werte leben und sie nicht halten können. Das ist ein Stück weit menschlich, versteht mich nicht falsch. Aber wir sollten wirklich nicht damit zufrieden sein und zu sagen, das ist eben so, sondern immer wieder, Herr, ich möchte dir zur Ehre leben, hilf mir, dass das, was ich tue, dir Ehre macht. Dass auch oben sozusagen, von oben gesehen, mein Leben ordentlich ist, dass ich mir Mühe gebe. Wir werden nie alles richtig machen, darum geht es nicht, aber dass ich in Verantwortung vor Gott lebe. Wisst ihr, und entscheidend ist nicht, was alle anderen um dich rum machen. Es kann sein, dass Kollegen von dir Abkürzungen nehmen, manches vielleicht falsch machen, Studenten, Schüler, durch Mogeln vielleicht durchkommen. Entscheidend ist nicht, was die anderen machen, sondern was Gott über Dinge zu sagen hat, wie Gott Dinge beurteilt. Das zählt für uns. Und daran sollten wir uns ausrichten. Ein zweites, was wir bei Josef sehen, eben weil er Gott die Ehre geben konnte, wollte er sich auch vor Gott verantworten oder konnte sich vor Gott verantworten, das war ihm bewusst. Das ist auch wichtig, denn Josef war in der Lage, dass er viel Macht hatte. Und Macht ist nicht ganz ungefährlich. Auch dazu hätte ich euch ein Bild, wenn es klappt. Ist verschwunden, ist abgestürzt. Pippi Langstrumpf, ja, das passt schon. Pippi Langstrumpf, die Heldin der Kindheit. Und die Astrid Lindgren wurde einmal gefragt, warum sie Pippi Langstrumpf, was sie damit verbindet. Und sie hat diesen schönen Satz gesagt, das fand ich interessant. Wenn Pippi jemals eine Funktion hatte, außer eben zu unterhalten, dann war es die zu zeigen, dass man Macht haben kann und sie nicht missbraucht. Und hat sie gesagt, und das ist wohl das Schwerste, was es gibt auf dieser Welt, Macht zu haben und sie nicht zu missbrauchen. Abraham Lincoln hat mal gesagt, viele Menschen können relativ gut mit Not umgehen, aber wenn du ihren Charakter prüfen willst, gebe ihnen Macht. Gesagt, in der Macht, wenn jemand Macht hat, zeigt sich, wie er damit umgeht, was ihm wichtig ist. Und jetzt, wenn wir auf Josef schauen, wenn ihr einmal jetzt weitermacht, da heißt es von Josef, in der ganzen Region gab es kein Brot mehr, also ihr wisst, 7 Jahre Überfluss, 7 Jahre Hunger. In der ganzen Region gab es kein Brot mehr, denn die Hungersnot war drückend und die Menschen litten sehr darunter. Josef nahm beim Verkauf des Getreides praktisch alles Geld ein, was es damals gab, brachte es in die Schatzkammer des Pharaos. Als das Geld ausgegangen war, kamen die Ägypter zu Josef, geben Sie uns, also Pluralis Majestatis, geben Sie uns Getreide, Herr, warten Sie, oder sollen wir etwa verhungern, nur weil wir kein Geld mehr haben? Also Josef hat alle Macht, die man sich vorstellen kann. Da kommen Menschen, die haben nichts und sie sind in seiner Hand. Wenn man Macht hat, wie geht man damit um? Josef hat die Schlüssel zur Kornkammer, die Leute können nicht mehr bezahlen. Sie sind auf ihn angewiesen und er ist der, der entscheidet. Und jetzt bin ich wieder bei uns. Wisst ihr, manche von uns werden einmal später oder haben jetzt schon Macht und Einfluss. Wir haben ja einige, die studiert haben, vielleicht in hohen Positionen sind, die Macht ausüben werden, auf die eine oder andere Art. Wir haben Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind, die auch Macht ausüben können, weil die Patienten sich manchmal nicht wehren können oder nicht in der Lage sind, vielleicht mehr sich richtig zu artikulieren, was zu sagen. Sie sind in meiner Macht, in meiner Verfügung. Wie gehst du damit um, wenn Gott dir Macht anvertraut hat? Wisst ihr, das Gefährliche an der Macht ist, also Macht an sich ist nicht gefährlich, man kann sie auch gut gebrauchen. Das Gefährliche an Macht ist, dass man manchmal, wenn man Macht hat, den Kontakt zu den Menschen verliert, die einem vielleicht diese Macht verliehen haben oder über die man gesetzt ist, weil man hat dann nur noch seine Dinge im Blick. Man versteht dann manchmal gar nicht mehr, was die Menschen bewegt, sondern die sind eben nur noch Mittel zum Zweck. Man will seine Macht durchdrücken, genießen. Manchmal will man sein eigenes durchdrücken mit seiner Macht. Und wer Macht hat, steht in der Gefahr, vielleicht irgendwann ein Machtmensch zu werden. Machtmenschen sind Menschen, denen es Freude macht, ihre Macht auszuüben, die es gar nicht gut haben können, Macht loszulassen, weil sie damit Menschen manchmal klein halten können oder ihnen Schlechtes tun können. Ich habe ein Beispiel gelesen von einer Frau, das kann selbst in der eigenen Familie sein, wo jemand eingeladen war zum Essen. Die Frau hatte schon das Essen vorbereitet, der Mann war noch, warum auch immer, im Büro, vielleicht war er telefonieren. Und dann wollte die Frau Kerzen anzünden und dann berichtet der Mann, der zu Besuch war, dann stand die Frau da mit dem Streichholz in der Hand und ihre Hand hat angefangen zu zittern. Und dann hat sie mit einem aufgesetzten Lächeln gesagt, ich muss mal kurz ins Büro meinen Mann fragen, ob der überhaupt Kerzen beim Essen haben möchte. Und dann hat er festgestellt, die Frau war so weit, ihr Mann hat sie so klein gemacht mit Hut, dass sie keine eigenen Entscheidungen mehr treffen wollte oder konnte, noch niemals, ob sie Kerzen beim Essen anmachen durfte. Weil der Mann seine Macht so ausgeübt hat und sie so klein wurde, und sich nicht mehr wehren konnte. Das ist die Gefahr, dass man unter Umständen ein Machtmensch wird und Menschen klein macht. Josef, der wusste zwar, wer er ist, aber er blieb trotzdem demütig. Er wusste auch, wem man das zu verdanken hat. Man liest das in unserem Text hier. Gott hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht. Das war tatsächlich so. Er hat nicht übertrieben, aber er sagt, Gott hat es gemacht. Er wusste, ich muss mich vor Gott verantworten, mit der Macht, die er mir anvertraut hat, richtig umzugehen, was ich damit tue. Also weil Josef sich vor Gott gebeugt hat, konnte er vor Menschen gerade stehen und Menschen gut behandeln, weil er wusste, ich werde das mit Gott besprechen. Woran merkst du, wenn du Macht hast über Menschen, dass du vielleicht in der Gefahr stehst, die Macht zu missbrauchen? Das merkt man daran, wenn die Menschen, mit denen du zu tun hast, entweder kleiner werden, immer ruhiger, immer stiller, wenn sie Angst haben oder dir aus dem Weg gehen, wenn sie nicht mehr trauen, etwas zu sagen, dann solltest du nachdenken, ob die Macht, die Gott dir verliehen hat, nicht ein Ausmaß angenommen hat, was für die Menschen nicht mehr gut ist. Macht soll eigentlich dazu dienen, dass wir Menschen helfen, sich zu entwickeln, dass sie wachsen können, dass sie sich entfalten können und nicht, dass sie klein werden. Also prüfe dich, falls du mal feststellen solltest, ich bin jemand, der in der Gefahr steht, ein Machtmensch zu werden, Menschen klein zu machen. Das ist wirklich etwas, worauf man achten muss. Gibt es manchmal auch in Gemeinden Machtmenschen, die für Gemeinden sehr schwierig sind, die sind immer schwierig, weil sie Kontrolle nicht abgeben können, weil sie alles im Blick haben müssen, weil sie alles bestimmen wollen. Wenn du so in dieser Gefahr stehst, eine ehemalige Machtfrau hat einmal beschrieben, was ihrer Meinung nach dann hilft. Sie hat gesagt, es gibt in meinen Augen nur eines, das einen Machtmenschen zur Umkehr bewegen kann. Und das hat gesagt, sie hat gesagt, das ist der Zerbruch des Eigenwillens, der Gott die Herrschaft streitig macht. Das aber ist Gottes Werk. Also wenn du merkst, du bist ein Machtmensch, dann sollten wir ein Gebet beten, was ganz ungewöhnlich ist. Dann sollte ich beten, Herr, zerbreche mich, mach mich demütig vor dir, dass ich nicht mehr versuche, selber Gott zu sein, sondern dir zu vertrauen, auch wenn Menschen manchmal Dinge machen, mit denen ich nicht einverstanden bin, wenn sich es meiner Kontrolle entzieht. Aber manchmal muss Gott Menschen zerbrechen, das klingt hart, damit andere Menschen nicht kaputt gehen. Ein dritter und letzter Gedanke, den ich noch habe, diene Menschen mit deinen Möglichkeiten. Das sieht man an Josef eben auch, dass er versucht hat, mit dem, was er kann, Menschen zu dienen. Denkt an die Geschichte, es ist eine dramatische Geschichte. Die Leute haben so Hunger, dass sie ihr ganzes Geld ausgeben, sie haben nichts mehr, dann verkaufen sie ihr Vieh, dann verkaufen sie ihre Grundstücke und dann verkaufen sie sich selber, weil sie nicht sterben wollen, weil sie so verzweifelt sind. Und dann steht da dieser Satz, Josef kaufte das ganze Land auf. Und jetzt diese Überschrift, diene Menschen mit deinen Möglichkeiten, kann man sich fragen, war das barmherzig, Menschen sozusagen zu Leibeigenen zu machen? Ich denke, wir sehen die Geschichte zum einen aus heutiger Sicht, wir haben Sozialsystem und anderes, das gab es damals nicht. Wir müssen im Hintergrund behalten, der Josef war auch dem Pharao verantwortlich, der konnte das Getreide nicht verschenken, der Pharao hätte ihm irgendwas gepfiffen, hätte gesagt, das geht nicht. Zudem, als das Getreide 7 Jahre lang gesammelt wurde, hatten die Menschen erfahren, dass eine Hungersnot kommt. Sie hätten rein theoretisch selber sparen können, das klappt aber meistens nie, weil merkt man ja auch bei der Rente, also wer spart schon. Eigentlich weiß jeder, man müsste, aber man tut es nicht. Also sie waren ein Stück weit selber schuld, ein Stück weit. Dann ist es so, als das Vieh gekauft wird, ist es ja so, Josef kauft ihnen das Vieh nicht weg, weil er es ihnen nicht gönnt, sondern sie konnten ihr Vieh gar nicht mehr ernähren. Hätten sie Josef das Vieh nicht gekauft, wäre es einfach verhungert. Dann wären die Tiere alle tot gewesen. Also hätte Josef ihr Land nicht aufgekauft, das war vertrocknet, da wuchs nichts mehr, dann hätten sie kein Essen gehabt, hätte ihnen auch nichts genützt, wären auf ihrem Land gesessen, hätten nichts gehabt. Die Leibeigenschaft, gut, das klingt für heutige Verhältnisse, würde man sagen, da gibt es vielleicht bessere Lösungen oder andere Lösungen, aber wenn man liest, wie Josef mit ihnen umgegangen ist, dann liest man, ich habe heute euer Land, euch und euer Land für den Pharao erworben. Lasst euch nun dafür Saatgut geben, seht es aus. Von der Ernte gehört der fünfte Teil dem Pharao. Das Übrige ist für euch und eure Familien, ihr könnt davon leben und neues Saatgut zurücklegen. Also obwohl sie jetzt Leibeigene werden, weil sie kein eigenes Land mehr besitzen, dürfen sie 80% behalten und müssen 20% abgeben. Das ist ein Steuersatz, den sich manche Deutschen wünschen. Es klingt dramatischer, als es war, aber es sichert den Menschen das Überleben. Wir würden vielleicht heute sagen, das war nicht die optimalste Lösung, aber damals hat Josef keine bessere gefunden, um den Menschen zu helfen. Er hat es getan. Und das Interessante ist, wie haben die Menschen darauf reagiert? Haben die gesagt, wir sind ja alle Leibeigene, uns geht so schlecht, du hast uns übers Ohr gehauen. Interessanterweise reagieren die Menschen anders. Da heißt es in Vers 25, wenn er einmal weitermacht, ganz einfach, du hast uns das Leben gerettet. Das ist ihre Reaktion. Du hast uns das Leben gerettet. Und jetzt komme ich zu dir und mir. Diene Menschen mit deinen Möglichkeiten. Josef konnte es damals aus meiner Sicht nicht anders regeln, auch wenn wir heute sagen, das ist vielleicht, kann man nicht machen, kann ich auch verstehen. Aber es gab keine optimale Lösung. Und wenn ich jetzt bei dir und bei mir bin, möchte ich auch dir einfach mal Mut zusprechen, sagen, wenn du in Macht oder Verantwortung bist, etwas tun musst, Gott erwartet von dir keine Wunder, sondern erwartet, dass du dein Bestes gibst, das, was du kannst. Dass du dir Mühe gibst und dich anstrengst, das vor Gott verantwortest, sein Bestes gibst. Und das entlastet. Ich muss keine Wunder vollbringen. Du auch nicht. Gott ist zuständig für Wunder, nicht du oder ich. Du musst auch nicht perfekt sein. Weißt, wir leben in einer Gesellschaft, da möchte jeder perfekt sein. Perfekte Menschen stellen utopische Forderungen an sich und manchmal auch an andere Menschen. So hohe Forderungen, denen man nicht genügen kann. Die nie passen, was immer zu schwierig ist. Und wer von sich selbst Perfektionismus erwartet, der lebt immer im Gefühl zu versagen, weil er weiß ja, eigentlich kann ich gar nicht perfekt sein. Also wenn du perfektionistisch bist, musst du vorsichtig sein. Perfektionisten sind manchmal sehr unglückliche Menschen, weil sie versuchen, etwas zu schaffen, was gar nicht geht. Und Menschen, die immer Angst haben, nicht perfekt zu sein, bringen auf Dauer schlechtere Leistung. Ihre Leistung wird schlechter als die von Menschen, die einfach versuchen, das Beste zu geben. Das ist nicht das Gleiche, das Beste und das Perfekte. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht als Illustration von einem Töpfer, wo jemand einen Topf macht. Ein Lehrer hat einen Versuch gemacht mit einer Schulklasse, er hat sie aufgeteilt in zwei Blöcke, Handwerkerklasse, die mussten töpfern. Es gab eine Quantitätsklasse und eine Qualitätsklasse. Die Quantitätsklasse musste so viele Töpfe wie möglich machen. Für 50 Töpfe gab es eine 1, für 40 eine 2, für 30 eine 3 und so weiter. Das war die Quantitätsklasse. Die Qualitätsklasse musste nur einen einzigen Topf machen, aber der sollte perfekt sein. Das Interessante war an diesem Versuch, was man erwartet, die meisten Töpfe logischerweise hatte die Qualitätsklasse, die Quantitätsklasse, aber die besten Töpfe hatte auch die Quantitätsklasse, weil die auf Dauer nach mehreren Versuchen immer besser wurden und ihre Töpfe nachher nicht perfekt, aber wirklich gut waren, während die Qualitätsklasse ewig darüber diskutiert hat, wie der perfekte Topf aussehen muss, was alles schief gehen kann, aber nicht in die Pötte gekommen ist. Wisst ihr, Perfektionismus, Josef war nicht perfekt. Der hat versucht, sein Bestes zu geben und manchmal ist man selber vielleicht auch nicht zufrieden und überlegt, vielleicht hätte es eine bessere Lösung gegeben. Das kann sein, aber er wusste, er muss keine Wunder machen, er muss nur sein Bestes tun. Er war nicht perfekt und du und ich, wir müssen auch nicht perfekt sein. In der Bibel, in dem Sprüchebuch gibt es einen schönen, im Predigerbuch, Entschuldigung, gibt es einen schönen Vers, da heißt es, wer kärglich auf den Wind achtet, wird nie säen und wer auf die Wolken schaut, wird nie ernten. Wer den perfekten Zeitpunkt abwartet für ein Aussehen und Ernten, der wird nicht in die Pötte kommen. Es nützt nichts, an sich perfekte Ansprüche zu stellen. Versteht mich nicht falsch, wir haben auch manche, die Medizin studieren. Ich möchte mich auch von einem Arzt operieren lassen, der sein Bestes gibt und nicht einer, der sagt, ich mache mal gucken, was heute so... Also, das Beste sollte wirklich das Beste sein, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber ich erwarte von einem Arzt nicht, dass er perfekt ist. Auch ein Arzt ist kein perfekter Mensch, auch wenn wir manchmal das denken. Und in dem Beruf, in dem du bist, gilt genau das Gleiche. Gott erwartet keine Perfektion, sondern das Beste. Entlastend ist, warum man nicht perfekt sein muss, weil Christus ist für Sünder gestorben und nicht für Fehlerlose. Jesus wusste genau, dass du und ich vor ihm irgendwann versagen werden, täglich versagen, schuldig werden, dass wir Vergebung brauchen. Und darum ist Christus für Menschen gestorben, die das wissen, zu ihm kommen und von ihm alles erwarten und nicht für Menschen, die meinen, man kann perfekt sein, man braucht nichts anderes. Diene mit dem, was du hast. Ich komme zum Schluss, da ich gerade von Medizinern gesprochen habe, zeige ich noch ein Bild von einem EKG. Manchmal muss man zu einem EKG gehen, um sich untersuchen zu lassen. Das Herz wird geprüft, ob es Herzrhythmusstörungen gibt, wie die Werte sind. Muss dann Belastungs-EKG machen, musste ich auch schon mal, nachdem ich lange nicht Sport gemacht habe. Das war sehr ernüchternd, das ist nicht so schön. Aber wisst ihr, wir brauchen auch geistlich ein EKG, müssen uns prüfen, vor Gott verantworten, wie ich mit meinem Leben umgehe. David schreibt das in Psalm 139, er sagt, erforsche mich Gott oder erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ich möchte dir Mut machen, heute Morgen dich vor Gott einfach zu prüfen. Wir wollen gleich einen Moment haben, wo wir stille sind, um mal zu prüfen, Herr, mach du mal so ein geistliches EKG bei mir. Durchforsche mich, erkenne meine Gedanken. Bin ich integer? Geht es mir um deine Ehre bei den Dingen, die ich tue? Du siehst, wie oft es mir um mich geht. Beuge ich mich vor Gott? Sage ich, Herr, ich weiß, ich muss mich vor dir verantworten. Ich möchte mich auch für dir verantworten, für das, was du mir gegeben hast. Und diene ich den Menschen mit dem Besten, was ich habe? Oder versuche ich, perfekt zu sein? Oder zu sagen, es reicht auch ein Drittel. Ich muss auch nicht mich hier groß Mühe geben. Dass man sich einfach mal vor Gott prüft, aber vor allem auch geistlich. Herr, wie ist meine Beziehung zu dir? Ist mein geistlicher Herzschlag gesund? Lebe ich aus der Verbindung mit dir? Brauche ich neu diese Beziehung zu dir? Lasst uns jetzt einen Moment stille werden, vor Gott prüfen. Gott lädt uns ein, ihm das zu sagen. Und er kann uns dann auch auf den Weg wieder des ewigen Lebens führen, uns erneuern, neue Gedanken geben, unser Herz mit seinem Geist erfrischen. Das wollen wir tun. Lasst uns stille werden. Herr, ich danke dir für den Josef, der ja, wohl ein integrer Mann gewesen ist, der wirklich sein Leben in Verantwortung vor dir gelebt hat. Und du siehst, wenn wir jetzt unsere Gedanken durchforscht haben, so ein geistliches EKG machen, Herr, dann stellen wir fest, dass bei uns manchmal Werte, Ideale und Werte nicht zusammentreffen, dass wir manchmal im Alltag leider ein anderes Bild abgeben, als wir vielleicht hier leben oder sagen. Aber ich danke dir, Herr, dass du uns einlädst, dass du uns das so deutlich zeigst, dass du uns zur Umkehr rufst, dass du uns an dein Herz rufst, dass du uns rufst, dass wir dich um Vergebung bitten. Und ich danke dir, dass du uns ja, auf dem Weg des ewigen Lebens führst und leitest in Jesus Christus. Herr, danke, dass wenn wir das erkennen, dann kannst du uns durch deinen Geist auch helfen, dass wir uns da verändern können. Du kannst uns helfen, dass wir mit der Macht, die wir haben, durch den Beruf, in dem Umfeld, wo wir sind, verantwortlich umgehen, dass wir Menschen nicht klein machen, sondern groß machen können, dass wir nicht perfekt sein wollen, aber unser Bestes geben und wissen, dass du eben derjenige bist, der damit etwas anfangen kann und wird. Ich danke dir, Herr, dass du möchtest, dass wir dir die Ehre geben, und darum wollen wir dich auch bitten, Herr, dass wir durch unser Leben hier und auch im Alltag dir Ehre machen können. Hilf uns, wo wir das nicht getan haben, vergib uns. Danke, Herr, dass du gesagt hast, wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du uns unsere Sünden vergibst und reinigst uns von all unserer Ungerechtigkeit. Herr, darum möchten wir dich bitten, vergib du uns und hilf du uns, dass Ideale und Werte mehr zusammenpassen, dass wir es lernen, noch wirklich integer zu leben, dir die Ehre zu geben. Und ich danke dir, Herr, dass wir das eben nicht alleine tun müssen. Und darum wollen wir dich um deine Hilfe bitten. Präge du uns, verändere du uns und stell du uns einfach immer wieder neu auf den Boden, ja, deines Sohnes Jesu Christi unter das Kreuz. Danke, Herr, dass wir dort, ja, am richtigen Ort sind, dass wir dort auftanken können, zur Ruhe kommen können und Kraft bekommen. Das erwarten wir von dir und dafür loben wir dich. Amen. Wir singen ein Lied.